Ich freue mich sehr, dass wir heute Abend so viele sind bei diesem besonderen Thema, dass so viel Interesse besteht, dass wir heute Abend mehr junge Leute haben als an anderen Abenden. Ich denke, für Sie ist dieses Thema besonders wichtig. Man kann sich nicht früh genug intensiv mit diesen Fragen auseinandersetzen. Heute Abend möchte ich ja sprechen über Freundschaft, Liebe, Sexualität, Ehe, auch ein paar Gedanken über Ehelosigkeit. Ich denke, dass einige hier sind heute Abend, die sich auf diesem Gebiet noch besser auskennen als ich und vielleicht auch besser darüber reden könnten. Aber jetzt bin ich auf dem Programm. Ich war nur 33 Jahre verheiratet. Dann starb meine Frau, das heißt meine erste Frau. Ich war dann einige Zeit allein. Das erste Jahr nach dem Tod meiner Frau war ganz schön schwer. In der ersten Woche nach der Beerdigung bin ich jeden Tag zum Friedhof gegangen. Hab da einfach nur ein paar Minuten gestanden, zurückgedacht, Gott gedankt für die guten Jahre, die Blumen begossen und dann bin ich wieder heimgegangen. Dann kam die nächste Evangelisation und so allmählich bekommt man den Abstand, der nötig ist. Nach einem Jahr ging es mir dann schon viel besser. Die Kinder fingen an zu beten, dass Vati doch wieder eine Frau findet. Sie haben es mir sogar gesagt, du bist noch zu jung, um allein zu bleiben. Freunde haben es mir gesagt. Ich hatte auch den Eindruck, ja, dann habe ich wieder geheiratet. Jetzt bin ich schon wieder 2 Jahre und 4 Monate und 24 Tage verheiratet. Ja. Bevor ich ein zweites Mal heiratete, hatte ich ganz schön Angst. Unsere erste Ehe war so ungewöhnlich gut. Wie viele, die uns kannten, haben darüber gesprochen. Wer garantiert mir, dass es beim zweiten Mal wieder gut wird? Ich habe viel gebetet und Gott hat ganz viel Gnade gegeben. Wir haben 4 Kinder. Wir haben bis jetzt 10 Enkelkinder. Ich hoffe, dass noch ein paar dazukommen. In den Jahren, seitdem ich das Evangelium verkündige, habe ich sehr viel Seelsorge gehabt. Und ich glaube, dass die Bibel das beste Ehebuch ist. Dass wir an keiner anderen Stelle bessere Ratschläge bekommen, Informationen zu diesem großen Thema. Und darum denke ich, dass ich schon etwas dazu sagen kann. Ich wünschte, meine Frau wäre jetzt hier. Dann könnte ich viel besser zu dem Thema sprechen. Und ich bin so froh, dass Johanna das so gut ertragen kann. Ich kann von früher erzählen. Ich kann alles erzählen in ihrer Gegenwart. Und das tut ihr nicht weh. Im Gegenteil, sie freut sich, dass ich so glücklich war. Das ist nicht immer so, wenn jemand ein zweites Mal verheiratet ist. Mancher muss die ganze Vergangenheit abhaken, damit die zweite Frau oder der zweite Mann nicht beleidigt ist. Das ist bei uns ganz anders. Das ist alles so natürlich, so schön. Die Kinder kommen so gut mit ihr aus. Die Enkelkinder sind so glücklich. Oma ist ja nicht mehr da. Oma ist jetzt bei Jesus. Aber Gott hat die Lücke gefüllt und hat eine Omi gegeben. Ja, damit man sie unterscheiden kann, heißt die zweite Omi. Oma ist nicht mehr da, aber jetzt ist Omi da und sorgt dafür, dass Opa keinen Geburtstag vergisst und so weiter. Und wenn sie uns besuchen, dann ist das immer so schön. Ich bin so dankbar dafür. Ich habe heute Abend 2 Probleme. Das eine Problem, ich bin sehr in Zeitnot, obwohl ich noch gar nicht richtig angefangen habe. Aber bei einem solchen Thema, ich wünschte, ich hätte jetzt 4 Stunden, die könnte ich so mit Leichtigkeit füllen. Aber die habe ich ja nicht, deshalb bin ich da so ein bisschen in der Klemme. Eine andere Not, Wir haben heute Abend so eine bunte Versammlung und das macht die ganze Sache ein bisschen schwierig. Wir haben Verheiratete hier, aber wir haben auch Geschiedene hier. Wir haben Verlobte hier, wir haben Verliebte hier, wir haben auch Leute hier, bei denen gerade eine schöne Verbindung zerbrochen ist. Die Tränen sind noch gar nicht ganz getrocknet. Wir haben junge Leute hier, Teenager und auch einige Kinder. Wir haben auch Verwitwete hier. So eine bunte Versammlung, das ist nicht so einfach. Und trotzdem habe ich gedacht, das ist ein Thema für alle und darum habe ich alle eingeladen. Ich werde heute Abend wahrscheinlich für einige viel zu streng sein. Einige mögen den Kopf schütteln und denken, wie ist das möglich, dass ein Mann, der so viel herumgekommen ist und so mitten im Leben steht, solche altmodischen Gedanken haben kann und das auch noch öffentlich hier ausbreitet. Das darf doch nicht wahr sein. Für einige bin ich heute Abend viel zu altmodisch. Und einigen anderen bin ich heute Abend viel zu großzügig. Ich habe das schon erlebt, dass jemand, der mich sehr mochte, mich von dem Augenblick an, wo er mich zu diesem Thema reden gehört hatte, überhaupt nicht mehr mochte. Dass der Herr Pahl solche Ansichten hat und das auch noch öffentlich sagt, hätte ich nie gedacht, so ungefähr. Ich hoffe, dass ihr ganz, ganz gut hinhört, mitdenkt. Vielleicht können wir uns doch in der Mitte finden. Der Apostel Paulus hat einmal gesagt, ich möchte nicht anderen predigen und selbst verwerflich werden. Das möchte ich auch nicht. Ich glaube, es ist Gott ein Greuel, wenn jemand über Liebe redet und er selbst kommt mit keinem aus. Ich glaube, es ist Gott ein Greuel, wenn jemand über Geben redet und er ist selbst ein Geizhals. Ich glaube, es ist Gott ein Greuel, wenn jemand gute Ratschläge gibt für die Ehe und in seiner eigenen Ehe stimmt's vorne und hinten nicht. Ich komme nochmal zu meiner ersten Ehe. 33 Jahre hat sie gedauert. Ich war unheimlich viel unterwegs, bin viel gereist im Leben. In 27 Ländern war ich bis jetzt. Wo habe ich nicht überall evangelisiert? Oft wochenlang unterwegs. Die schönste Reise war immer die Reise nach Hause. Nirgends war ich lieber als dort. Meine Ehe, unsere Familie, die kam mir immer vor wie ein wunderschöner Garten. Nirgends war es schöner als dort. Jetzt bin ich ein zweites Mal verheiratet und jetzt darf ich dasselbe noch einmal erleben. Das ist so schön. Meine zweite Frau, Johanna, hat eine Bibelschule besucht in Süddeutschland, im Schwarzwald. Und sie hatte eigentlich immer den Wunsch, einmal zu heiraten. Und hat sich auch viel mit Missionen beschäftigt. Und dann ging sie zurück in die Schweiz, sie ist Schweizerin, und ging dann zurück in ihren Beruf als Physiotherapeutin, ging dann in die französische Schweiz und dort hat sie fast 10 Jahre gelebt. Sie spricht genauso gut Französisch wie Deutsch. Ja, aber irgendwie mit Mission wurde dann nichts und mit Ehe auch nicht. Die Jahre vergingen, sie war aktiv in der Gemeinde, im Beruf und so weiter. Die Jahre vergingen und dann war sie mal wieder in Deutschland 1981 und besuchte eine Freizeit, das war auch im Schwarzwald, eine christliche Freizeit. Und da ging sie einmal in die Seelsorge und sprach mit einer Seelsorgerin so über ihr Leben, über Zukunft und Mission. Und eigentlich hätte sie ja auch gern geheiratet, aber irgendwie hat Gott es nicht so geführt. Und da hat die Seelsorgerin gesagt, du, ich habe da eine Kassette, eine ganz hilfreiche Kassette, die gebe ich dir mit. Die solltest du einmal hören, da spricht jemand über die Ehe. Und das war ein Vortrag von mir. Den hatte ich ein Jahr vorher in Worms gehalten. Sie hatte noch nie was von mir gehört. Und da hat sie die Kassette mitgenommen und hat diese Kassette ein paar Mal gehört. Und damals hat sie gedacht, sollte ich jemals einmal heiraten? Also so eine Ehe möchte ich gern haben, wie der das da erklärt. So, und dann vergingen die Jahre. Und Gott hat es irgendwie so geführt, dass wir, meine Frau und ich, meine erste Frau und ich, eine Freizeit in der Schweiz mitmachten. Ich hatte dort die Verkündigung überwiegend und damals war meine Frau schon krank. Und Johanna und meine Frau waren dann viel zusammen und Johanna hat meiner ersten Frau vieles erklärt, Lymphdrainage und so weiter und so weiter. Sie haben öfter zusammengesessen, sich unterhalten. Später haben sie noch einen Schriftwechsel gehabt. Ich hatte mit der Johanna eigentlich überhaupt nichts zu tun. Hab ja nie so etwas gedacht. Ja, später starb meine Frau. Und dann, wie das so ist, irgendwann, als dann in mir der Wunsch aufkam, wenn Gott es so schenkt, wieder zu heiraten, da habe ich mit einem Mal an diese Johanna gedacht. Ob die noch ledig ist? Ich hatte ja keine Ahnung. Ich wusste nicht einmal, wo sie wohnt und hatte keine Adresse. Ich wusste nur, die heißt Johanna Christen. Zum Glück hat die Post auch einen Computer. Und dann habe ich einmal am Abend bei der Post angerufen in der Schweiz und habe gefragt, gibt es irgendwo in der Schweiz eine Johanna Christen? Und dann haben die ihren Computer befragt und dann gab es da ein paar. Und dann an dem Beruf haben wir sie dann rausgefunden. Und dann kam das schwerste Telefongespräch meines Lebens. Das kann ich euch sagen. Nach viel Gebet und Kampf, und ich wusste ja gar nicht, ob die noch ledig ist, aber nun an dem Namen, sie hieß immer noch Christin, aber heute behalten ja auch manche Frauen nach der Hochzeit den ersten Namen. Und dann habe ich am Abend um 10 angerufen und sie war am Apparat. Und dann ging das schnell weiter. Ich habe gefragt, ob ich sie mal besuchen darf. Und dann haben wir einen ganzen Tag zusammengesessen. Und dann sind wir auseinandergegangen und haben gesagt, wir wollen beten, beten, beten und wir wollen uns nach 4 Tagen wieder treffen oder nach 3 Tagen. Dann waren wir wieder einen ganzen Tag zusammen und dann wurden wir uns eins. Ich habe damals gedacht, ich bin jetzt kein junger Mann mehr, ich kann nicht so eine Liebesgeschichte beginnen, wie junge Leute das manchmal machen. Das geht nicht, entweder ist sie es oder ist sie es nicht. Und als wir dann so überzeugt waren, das ist unser Weg, da haben wir uns ruckzuck verlobt, ein paar Tage später, haben unseren Hochzeitstag bekannt gegeben und ein paar Monate später waren wir verheiratet. Ja, und das sind jetzt 2 Jahre, 4 Monate und 24 Tage her. Und ich darf euch sagen, es geht uns unheimlich gut. Wie oft Johanna inzwischen gesagt hat, ich bin so gern verheiratet. Heute haben wir mal telefoniert und sie hat mir so Schönes am Telefon gesagt, ich bin so froh darüber. Ich glaube, Gott will das. Eigentlich sollte jede Ehe eine glückliche Ehe sein. Nun, ich muss sagen, Johanna hat auch schon viel geweint oder schon öfter geweint, seitdem wir verheiratet sind. Meinetwegen. Wisst ihr, ich esse so furchtbar gern Zwiebeln. Rohe. So verschiedene Salate. Da komme ich in die Küche und sie ist da am Schnippeln und mit einmal sehe ich, dicke Tränen laufen runter. Ich frage, Johanna, was ist passiert? Ja, sie war beim Zwiebelschneiden. Nun, es gibt dann auch Techniken, damit man das ein bisschen verhindern kann. Nun, gehört eigentlich nicht hierher. Ihr Lieben, ich weiß, fast alle Ehen hatten einen schönen Anfang. Fast alle. Man hatte sich zum Fressen gern, sonst hätte man ja gar nicht geheiratet. Aber später wird manch eine Ehe eine Hölle auf Erden. Ich habe das gesehen, bevor ich das erste Mal heiratete und habe viel darüber nachgedacht. Und weil ich Christ war, kam ich dann sehr schnell zu einer ganz wichtigen Erkenntnis. Und die haben wir dann umgesetzt. Damals, als ich das erste Mal heiratete, da haben wir beide etwas getan. Ich denke so gern und so dankbar daran zurück. Ich hatte erkannt, dass eine Ehe nur unter Gottes Führung wirklich die Erfüllung finden kann, die Gott ihr eigentlich zugedacht hat. Als wir heirateten damals, da haben wir etwas getan, und zwar ganz bewusst. Stellt euch einmal vor, nur mal angenommen, stellt euch einmal vor, da wäre ich. Stellt euch einmal vor, da wäre meine Frau damals. Als wir heirateten, da haben wir uns die Hand gegeben und haben versprochen, diese Hand ziehe ich nie mehr zurück. Aber ich habe damals meiner Braut nur eine Hand gegeben, vorsichtshalber. Und meine Braut hat mir nur eine Hand gegeben. Und die andere Hand haben wir einem anderen entgegengestreckt. Das haben wir beide so gemacht, ganz bewusst. Wir wollten eine Ehe leben, eine Ehe unter Gottes Führung. Und darum habe ich eine Hand dem Herrn Jesus entgegengestreckt und gesagt, Herr, diese Hand ziehe ich nie mehr zurück. Und er hat meine Hand gehalten. Und meine Frau hat gesagt, Herr Jesus, die Hand ziehe ich nie mehr zurück. Und Jesus hat sie gehalten. Und so sind wir unter der Führung Jesu unseren Weg gegangen. Wenn du möchtest, dass deine Ehe eine glückliche und gesegnete ist, auf allen Gebieten, auch auf dem sexuellen Gebiet, kannst du überhaupt nichts Besseres tun, als deine Ehe ganz bewusst unter die Führung Gottes zu stellen. Das ist natürlich nur möglich, wenn beide gläubig sind, wenn beide mit Jesus gehen. Für einen Menschen, der mit Jesus Christus lebt, ist es eigentlich überhaupt nicht möglich, einen Partner, einen Freund, eine Freundin zu haben, die nicht mit Jesus geht. Es ist in jedem Fall falsch. Was die anderen machen, das ist eine andere Sache. Aber wenn du bekehrt und wiedergeboren bist, wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist das gar nicht anders möglich. Gott will nicht, dass ein Bekehrter sich mit einem Unbekehrten in der Ehe verbindet. Für uns war das damals klar und ich bin froh, dass Gott uns das gezeigt hat. Jemand hat einmal gesagt, die Ehe gleicht einem Seiltänzerpaar auf hohem Seil. Er will damit wohl sagen, das ist ein Risiko. Das ist nicht so einfach. Die Ehe gleicht einem Seiltänzerpaar auf hohem Seil. Und dann sagt er, alle fallen einmal hinunter. Ich denke, er will damit sagen, in jeder Ehe gibt's mal Probleme. Alle fallen einmal hinunter. Aber während die anderen sich den Hals brechen, fallen die gläubigen Ehepaare in das Fallnetz der Gnade Gottes und da rollen sie wieder zueinander und können wieder aufs Seil steigen. Das ist so gut gesagt. So, das waren ein paar Worte zur Einleitung. Jetzt möchte ich etwas aus der Bibel lesen. Im ersten Petrusbrief, also im Neuen Testament, steht in Kapitel 3 von Vers 1 bis 7. Vorher ist vom Dienen die Rede, einander dienen. Und jetzt heißt es hier in Kapitel 3, ebenso sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, damit auch die, die nicht an das Wort glauben, durch die Lebensführung ihrer Frauen gewonnen werden, ohne Worte, wenn sie sehen, wie ihr in Reinheit und Gottesfurcht euer Leben führt. Euer Schmuck soll nicht das Äußerliche sein, wie Haarflechten, goldene Ketten oder prächtige Kleider, sondern das, was im Herzen des Menschen verborgen ist, das unvergängliche Gut eines sanften und stillen Geistes, das allein ist wertvoll vor Gott. Denn so haben sich vor Zeiten die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und ihren Männern sich unterordneten. Wie auch Sarah Abraham gehorchte und ihn sogar Herr nannte. Deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr recht tut und euch durch nichts beirren lasst. Desgleichen, ihr Männer, lebt rücksichtsvoll mit euren Frauen zusammen und gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren seine Ehre, damit euer gemeinsames Gebet nicht behindert wird, denn auch die Frauen sind Miterben der Gnade des Lebens. Eine weitere Bibelstelle aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 7, die Verse 4 und 5, da steht, die Frau verfügt nicht über ihren Leib, das heißt, wenn sie verheiratet ist. Die Frau verfügt nicht über ihren Leib, sondern ihr Ehemann. Ebenso verfügt der Mann nicht über seinen Leib, sondern seine Ehefrau. Entzieht euch einander nicht, es sei denn nach Übereinkunft für kurze Zeit. Und noch eine dritte Bibelstelle aus dem Epheserbrief, Kapitel 5. Da steht von Vers 22 an, ich weiß, furchtbar altmodisch, aber ich glaube, dass es ganz gute Worte sind. Da steht, die Frauen sollen sich ihren Männern unterordnen, wie dem Herrn. So als dienten sie Jesus, ist damit gemeint. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat. Wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, das ist ja Liebesverhältnis, das tut man gern. So sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Weiter von Vers 28. So sollen die Männer ihre Frauen lieben, wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau so liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je seinen eigenen Leib gehasst, sondern er nährt und pflegt ihn, wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Jetzt möchte ich hier einen ganz, ganz wichtigen Einschub machen. Ich hoffe, dass wir uns heute Abend nicht missverstehen, dass bloß nicht jemand nach Hause geht und den Eindruck hat, ich hätte heute Abend gemeint oder sogar gesagt, der Weg zum Glück heißt Ehe. Wenn du ein glückliches und erfülltes Leben haben willst, dann musst du heiraten. Das habe ich nicht gesagt, das sage ich nicht, das ist auch nicht meine Meinung. Nicht die Ehe ist der Weg zum Glück, die Ehe kann auch ein Weg zur Hölle sein. Was fließen für Tränen in vielen, vielen, vielen tausend Ehen. Nicht die Ehe ist der Weg zum Glück, sondern Gott, Jesus Christus. Er macht alle glücklich, die zu ihm kommen, wenn er die Gelegenheit bekommt, wirklich Herr ihres Lebens zu sein. Du kannst auch ohne Ehe ein sehr erfülltes, ein sehr reiches Leben haben. Wie viele Beweise gibt es dafür? Ich weiß von Leuten, die hätten heiraten können und haben freiwillig darauf verzichtet. Ich weiß von einigen Diakonissen, hübsche Frauen. Sie wurden umschwärmt. Sie hatten Angebote. Und diese junge Frau hat gesagt, nein, ich möchte es nicht. Ich habe den Eindruck oder ich habe die Überzeugung, Gott hat für mich einen anderen Weg. Und sie leben ein erfülltes Leben. Da ist eine Witwe, sie hat früh ihren Mann verloren, noch keine 30 Jahre alt, hat drei gesunde Kinder, der Mann hatte ein gutes Einkommen, sie hat eine gute Rente, sie kann gut leben, sie ist aktiv in der Gemeinde und eines Tages kommen Bewerber, sie hat die Möglichkeit wieder zu heiraten und sie verzichtet. Das gibt es manchmal. Sie sagt, ich hatte so eine schöne Ehe. Ich möchte meinen Mann so in Erinnerung behalten und ich habe mein Auskommen, ich habe mehr als ich brauche und ich habe inzwischen so viele Aufgaben in der Gemeinde, die füllen mich so aus, ich bleibe allein. Und sie lebt wirklich ein erfülltes Leben. Ach, wie oft habe ich so etwas oder Ähnliches beobachtet. Vor manchen Ledigen habe ich wirklich Hochachtung. Ich kenne einige ledige Leute, ja einige der geistlichsten, fruchtbarsten Christen, die ich kenne, sind ledig geblieben und einige von ihnen sogar freiwillig, obwohl sie eine andere Möglichkeit hatten. Manche glauben sogar, dass sie die Gabe der Ehelosigkeit haben, wenn es so etwas gibt. Aber das ist heute Abend nicht unser Thema. Ehelosigkeit, ich wollte es nur kurz streifen, sondern heute Abend wollen wir mehr über Freundschaft, Liebe, Sexualität, Ehe und so weiter reden. Und darum will ich sagen, wenn schon Ehe, man muss nicht heiraten, um ein erfülltes Leben zu haben, aber wenn schon Ehe, dann sollte auch die Ehe eine glückliche und gesegnete sein, ein Wonneland, wie Anton Schulte es einmal sagte, ein Stück Himmel auf Erden, Anschauungsmaterial für diese Welt. Eigentlich sollte unsere Ehe wie ein Schaufenster sein. Leute, die hineinsehen, die sollten sehen, wie gut Gott ist. Ich glaube, so möchte Gott das eigentlich. In unseren Ehen sollten andere Menschen sehen, wie gut Gott ist. Ich habe hier einen Auszug aus einem Buch von Hans Bruns. Da schreibt er, wie es in Wirklichkeit heute weithin ist. Er sagt, es gibt eine Legion jammervoller Ehen. Geschäftsehen, Gesichtsehen, Geldehen, Ballehen, Musikehen, Lustehen, ja Teufelsehen. Sie sind alle ein Hohn auf die Worte im Himmel geschlossen. Ich denke, er hat wirklich recht. Wie viele Tränen fließen jeden Tag. Wisst ihr, dass in Deutschland seit Jahren jede dritte Ehe geschieden wurde? Seit Jahren? Und es hat zugenommen, es dauert nur noch ein paar Jahre, in vielen Städten ist es schon so, dann wird jede zweite Ehe geschieden. Was das für die Kinder bedeutet, aber auch für diese beiden Betroffenen, wie viele Tränen fließen da jeden Tag? Warum ist das nur so? Was sind die Gründe? Und es gibt viele Gründe und ich kann natürlich jetzt nicht alles hier erwähnen. Ich möchte drei Gründe erwähnen, die nach meiner Meinung die Hauptgründe sind. Erstens, die falsche Einstellung zum Leib. Zweitens, die falsche Einstellung zu den Geboten Gottes. Die Gebote Gottes sind ein Ausdruck seiner Liebe zu uns. Gott hat uns die Gebote nicht gegeben, weil er uns quälen will, weil er uns irgendwas Schönes nicht gönnt. Wenn Gott sagt, tu das nicht, dann weil er weiß, dass das nicht gut für uns ist. Oder wenn Gott sagt, tu das noch nicht, später, aber jetzt noch nicht, dann weil er weiß, dass das im Moment nicht gut für uns ist. Die Gebote Gottes sind ein Ausdruck seiner Liebe. Als Dritte, die falsche Einstellung zum Ehepartner. Beginnen wir mit dem Ersten, die falsche Einstellung zum Leib. Ihr Lieben, unser Leib ist von Gott. Unser Leib ist nicht vom Teufel. Unser Leib ist auch nicht von Menschen erfunden, sondern unser Leib ist von Gott. Und nachdem Gott den Menschen geschaffen hatte, war er selbst ganz begeistert. Und Gott hat gesagt, und siehe, es ist sehr gut. Nach all den anderen Sachen, die er geschaffen hat, hat Gott immer gesagt, es ist gut, 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 es ist gut. Und nachdem er den Menschen geschaffen hat, hat Gott gesagt, und siehe, es ist sehr gut. Es ist gut, wenn wir unseren Kindern das erklären, so früh wie möglich. Und da haben Christen einen ganz, ganz großen Vorzug den anderen gegenüber, weil wir wissen, wer den Menschen gemacht hat. Wir können es unseren Kindern, während sie heranwachsen, erklären, wie schön Gott sich das alles ausgedacht hat. Und dann können wir dem Jungen sagen, warum er Junge ist. Und dem Mädchen können wir sagen, warum es Mädchen ist. Und das dauert gar nicht lange, dann kommen allerlei Fragen auf. Und dann werden sie uns ihre Fragen stellen. Und dann haben wir wieder die Möglichkeit, ihnen das zu erklären. Es gibt Eltern, die klären ihre Kinder auf, wenn sie 15 Jahre alt sind. Aber dann wissen die Kinder schon mehr als die Eltern. Kann man ja heute alles überall nachlesen, nur oft sehr, sehr entstellt. So geht das nicht. Aufklärung der Kinder beginnt ganz, ganz vorne. Wenn das Kind die erste Frage stellt, braucht es eine klare Antwort. Bevor das Kind überhaupt in die Pubertät hineinkommt, sollten wir mit dem Kind bereits über alle diese Dinge geredet haben. Irgendwann wird das Kind fragen, wo die Kinder herkommen. Und dann sagen wir ihnen das und erzählen, wie wunderbar Gott das gemacht hat, dass das Kind monatelang so schön behütet im Leib der Mutter liegt. Und dass die Mutter es spürt und sich darüber freut und Papa freut sich auch. Eines Tages wird das Kind fragen, wie denn das Baby da reingekommen ist. Ja? Und dann müssen wir dem Kind das auch erklären. Das Kind ist noch so klein, das kommt überhaupt nicht auf schlechte Gedanken. Das Kind staunt nur darüber, wie wunderbar Gott das eingerichtet hat. Aber eines Tages stellt das Kind weitere Fragen und wir reden immer ganz offen, natürlich immer nur ein ganz bisschen weiter, immer wieder ein bisschen weiter, so wie wir es im Moment gerade verkraften kann. Und das Kind wird nicht Schaden nehmen, im Gegenteil, das Kind wird gesund heranwachsen, ohne diese ganzen Komplexe, die viele andere Kinder haben. Dann dauert es gar nicht lange und dann irgendwann erwacht das Interesse fürs andere Geschlecht. Das ist dann eine etwas schwierige Phase und heute beginnt das oft schon unheimlich früh. Und wenn die Tochter ein gutes Verhältnis hat zu ihrer Mutter, dann wird die Tochter auch darüber reden. Und vielleicht wird sie mal nach Hause kommen und wird sagen, mit Mutti, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist, aber ich habe einfach den Peter so gern. Und immer wenn ich den Peter sehe, dann wird mir irgendwie so komisch. Und wenn er mich anguckt, dann werde ich rot und weiß auch nicht, was mit mir los ist. Ah, wie schön, wenn eine Tochter so ein freundschaftliches Verhältnis hat zur Mutti. Und wenn Mutti dann richtig reagiert und sagt, ach, ich kann mich noch so gut daran erinnern, wie das damals bei mir losging. Vielleicht ein bisschen später, aber ihr Mütter, wie war das damals? Könnt ihr euch noch erinnern? Das ist doch so etwas Normales, so etwas Normales. Und jetzt kann die Mutter mit ihrer Tochter reden und sagen, Mädchen, ich bete schon seit Jahren dafür, dass Gott dir einmal den richtigen Mann schenkt, dass du eine glückliche Ehe bekommst, so wie unsere. Und jetzt musst du ganz, ganz doll aufpassen, dass du dich ja nicht so schnell an irgendeinen Jungen hängst, sondern jetzt beten wir und du betest mit dafür, damit du den Richtigen findest. Und so geht's weiter. Eigentlich sollte die Mutter die beste Freundin ihrer Tochter sein. Eigentlich sollte der Vater der beste Freund seines Sohnes sein. Weithin ist es überhaupt nicht so, aber eigentlich sollte es so sein. Ich möchte euch drei Dinge nennen. Eine Not, zweitens eine Gefahr und drittens eine Hilfe. Eine Not. Es gibt Mädchen, die haben Liebeskummer. 13-Jährige, 14-Jährige. Und sie können mit keinem darüber reden. Nicht einmal mit der Mutter. Schade. Es gibt Jungs, die laufen mit einem schlechten Gewissen herum. Es macht ihnen unheimlich Not. Aber sie haben keinen, mit dem sie darüber reden mögen. Nicht einmal mit dem Vater. Schade. Eine Gefahr. Da bekomme ich einen Brief von einem Mädchen, ist erst 14 Jahre alt und fragt, Herr Pahls, darf man mit 14 Jahren schon einen festen Freund haben? Was soll ich dann antworten? Ist gar nicht so einfach, das muss man dann richtig erklären. Es gibt Eheleute, die haben sich sehr, sehr früh kennengelernt. Sehr früh. Und zuerst war das nur so aus Distanz. Man hat sich gemocht und ja, und doch ziemlich früh begann dann da schon so etwas auf einer gewissen Distanz. Aber es gibt ja solche Paare, die sich schon sehr früh kennengelernt haben. Wer will da sagen, von welchem Alter an es beginnen darf? Aber ich möchte doch sagen, Frühfreundschaften sind fast immer sehr gefährlich. Fast immer. Zu einem jungen Menschen würde ich sagen, Mensch, mach doch erst mal was aus deinem Leben. Mach doch erst mal deine Ausbildung zu Ende. Lern doch erst mal Land und Leute kennen. Werde doch erst mal erwachsen. Und bete darum. Du kennst ja erst eine Handvoll. Es gibt doch noch viel mehr Menschen. Bete darum, dass Gott dich führt, dass du ja nicht an die falsche Adresse gerätst. Und wenn du im Moment auch meinst, das ist die beste und das ist der passendste. Warte, wenn es wirklich der Richtige ist von Gott, dann wird er im nächsten Jahr oder in 5 Jahren auch noch für dich da sein. So würde ich da jedenfalls raten. Drittens, eine Hilfe. Christen sollten die menschlichsten Menschen sein. Sind sie leider nicht immer. Christen sollten die menschlichsten Menschen sein. Wir als Eltern sollten menschlich sein, mit unseren Kindern reden, umgehen. Ich glaube, die größte Hilfe, die wir unseren Kindern bieten können, ist unser Vorbild. Wenn unsere Ehe glücklich ist, dann werden unsere Kinder uns ernst nehmen. Und vielleicht wird die Tochter schon mit 13 Jahren kommen und fragen, sag mal Mutti, ich denke öfter so drüber nach und ich möchte ja auch mal heiraten später. Mutti, sag mal, wie habt ihr das eigentlich damals gemacht? Und wenn der Junge dann kommt und sagt, du Vati, darf ich mal etwas fragen? Sag mal, wie war das damals bei euch? Wie habt ihr das damals gemacht? Weil das Kind merkt, Mutti, dir hat's gut. Vati, der ist glücklich. Ah, so glücklich möchte ich auch mal sein. Sag mal, Mutti, sag mal, Vati, wie habt ihr das damals gemacht? Oh, wenn doch das so wäre in unseren Ehen. Leider ist es weithin und auch manchmal bei Christen ganz anders. Natürlich machen wir auch Fehler. Angenommen, da sind sogar mal böse Worte gefallen zwischen Eheleuten. Angenommen, die Kinder haben das mitbekommen, haben das gehört. Wenn du in Gegenwart deines Kindes einen Fehler machst, das kann passieren, dann bring das auch in Gegenwart des Kindes wieder in Ordnung und geh zu deiner Frau und entschuldige dich. Und das Kind wird aufhorchen und sagt, oh, Vati macht auch mal was verkehrt. Aber wenn ihm so eine Panne passiert, dann tut ihm das so leid. Und dann geht er zur Mutti und entschuldigt sich. Und dann nehmen sie sich in den Arm und herrlich, die beiden haben sich wirklich gern. Vati kann das nicht aushalten, wenn Mutti traurig ist. Mutti kann das nicht haben, wenn Vati enttäuscht ist. Die machen auch mal einen Fehler, aber die bringen das dann so schnell wieder in Ordnung. Oh, wenn wir doch solche Vorbilder wären für unsere Kinder. Unsere Kinder sollten eigentlich sehen, Ehe ist etwas vom Schönsten, das es auf der Erde gibt. Ein Beweis, eine Demonstration der Liebe und der Weisheit Gottes. Ein Stück Paradies. Ein Vorbild steht in der Bibel für das Verhältnis zwischen Christus und seiner Gemeinde. Ich will etwas dazu sagen. Paulus sagt, die Ehe ist ein Vorbild für das Verhältnis zwischen Christus und seiner Gemeinde. Ich will euch Folgendes sagen. Hier sitzen heute Abend auch Verwitwete. Und nehmen wir einmal an, du hättest eine außerordentlich schöne Ehe gehabt. Und oft denkst du zurück und es wird dir sehr, sehr schwer ums Herz. Wenn du zurückdenkst, warum musste mein Mann so früh von mir gehen? Jetzt bin ich allein. Wie hatten wir es doch so schön? Angenommen, deine Ehe war so eine richtige, schöne Ehe. Aber jetzt ist es vorbei. Liebe Frau, nehmen wir mal an, wir hätten einen solchen Fall hier. Wenn das wahr ist, und das ist wahr, Paulus sagt, die Ehe ist ein Vorbild für das Verhältnis zwischen Christus und seiner Gemeinde. All das Schöne, das du in deiner Ehe erlebt hast, hier auf der Erde, das ist nur ein ganz winziger Vorgeschmack von der Schönheit und der Herrlichkeit, die auf uns wartet im Himmel. Jesus ist der Bräutigam und die Gemeinde ist seine Braut. Wisst ihr, wenn heute Abend das glücklichste Ehepaar der ganzen Welt hier wäre und diese beiden hätten heute gerade ihren glücklichsten Tag, dann ist das, was die beiden heute erleben, nur ein ganz kleiner Vorgeschmack von dem Glück, von der Schönheit, von der Harmonie, von der Herrlichkeit, von dem Erleben, das auf uns wartet, wenn der Bräutigam des Himmels kommt und seine Braut heimholt. Ich bin gern hier auf der Erde und ich bin gern verheiratet, aber ich weiß, dass all das Gute, das wir hier erleben, nur ein ganz, ganz, ganz klein bisschen Vorgeschmack ist von dem, was ich einmal erleben werde, wenn Jesus Christus wiederkommt. Und darauf freue ich mich wirklich. Ich komme zum zweiten Punkt. Als ich vorhin nach den Gründen fragte, warum gibt es so viel Not in so vielen Ehen, da habe ich gesagt, ein zweiter Grund ist die falsche Einstellung zu den Geboten Gottes. Ich will das ein bisschen schnell machen, damit ich für den dritten Punkt dann genügend Zeit habe. Das ist natürlich für alle, was ich jetzt sage, aber besonders doch für die jungen Leute. Die falsche Einstellung zu den Geboten Gottes. Ich habe hier einen Zeitungsausschnitt, ist schon ein bisschen älter, aber ich denke, es ist gut, wenn ich das einmal lese. Da stand in der Zeitung, körperliche Liebe zwischen Jugendlichen soll künftig schon von 14 Jahren an erlaubt sein. Zwischen erwachsenen Geschwistern und zwischen Eltern und mündigen Kindern soll sie straffrei werden. Gleichgeschlechtliche Beziehungen sollen denen zwischen Mann und Frau gleichgestellt werden. Dies sind die drei Hauptpunkte einer Reform der schwedischen Sexualgesetzgebung, die von einer Fachkommission, so nennt sich diese schmutzige Gesellschaft, vorgeschlagen wurde. Psychologen, Pädagogen und Kriminologen sind sich einig, dass Begriffe wie Sünde oder Unzucht oder auch Homosexualität aus der modernen Rechtsprechung verschwinden müssen. Die Herabsetzung der Altersgrenze begründet die Kommission mit der heute früher einsetzenden Geschlechtsreife. Für die Normalisierung, so nennen sie diese Schweinerei, für die Normalisierung etwaiger Beziehungen zwischen Geschwistern oder Eltern und ihren erwachsenen Kindern spreche, dass sich die angeblichen Gefahren als Aberglauben erwiesen hätten. Als ich das damals las, da habe ich gedacht, das ist eine richtige Gotteslästerung. Ihr Lieben, Gott hat uns eine wunderbare Gebrauchsanweisung gegeben. Das ist die Bibel. Eine wunderbare Gebrauchsanweisung. Oh, ihr jungen Leute, lest sie. Lest sie. In dieser Gebrauchsanweisung steht kein Wort zu viel, glaub es mir. Aber auch kein Wort zu wenig. Da steht drin, auf was du achten musst, damit du eine glückliche, gesegnete Ehe und eine gute, intakte Familie bekommst. Lies diese Gebrauchsanweisung. Die Ehe ist von Gott. Die Ehe ist keine menschliche Erfindung. Die Ehe ist keine wissenschaftliche Errungenschaft. Die Ehe ist von Gott, darum kann sie nur unter der Führung Gottes wirklich glücklich und gesegnet sein. Aber jetzt sieh mal und hör mal, wie Menschen mit den Gaben Gottes umgehen. Junge Leute unterhalten sich am Freitagnachmittag, kurz vor Wochenschluss. Was hast du vor? Was hast du auf dem Programm? Sport und auf alle Fälle ein bisschen Liebe machen. Mal sehen, was sich da so anbietet. Liebe machen nennt man das. In Wirklichkeit macht man Hurerei. Man spricht von Partnertausch. Angebote noch und noch in allen möglichen Zeitungen. Ehepaare vermischen sich da. Partnertausch nennt man das. In Wirklichkeit macht man Ehebruch. Ehebruch. Man spricht von Schwangerschaftsunterbrechung. Hört sich richtig wissenschaftlich an, oder? Schwangerschaftsunterbrechung. In Wirklichkeit macht man Mord, gemeinen Mord am eigenen Kind. Manchmal gedacht, wie weit muss ein Mensch von Gott weg sein, bis er sich für so etwas hergibt. Ich habe hier einen Briefauszug. Nun, das ist die erste Seite aus einem Buch. Ich habe mir das rauskopiert. Aber das ist ein Briefauszug. Eine Seelsorgerin, die mit vielen, vielen jungen Menschen Briefwechsel hat, gibt hier einen Briefwechsel wieder. Warum hat mich niemand gewarnt? Ich habe meinem Freund geglaubt, als er mir sagte, dass alle jungen Menschen so zusammenlebten. Es sei nichts Schlechtes dabei. Und als ich zur Besinnung kam, war ich schon im Begriff, Mutter zu werden. Welchen Schock bekam ich da? Welche Not und welche Schande? Ich hatte nur zwei Auswege. Entweder mir das Leben zu nehmen oder mein Kind zu töten, um meine Unehre vor den Verwandten und der Familie zu verstecken. Ich habe die zweite Lösung gewählt. Ich habe mich meines Kindes entledigt. Aber jetzt bin ich eine Mörderin. Frau, ich kann nicht mehr schlafen. Ich habe Angst, dass ich irre werde. Ich bin eine Mörderin, eine Verbrecherin. Meine Hände sind beschmutzt mit dem Blut meines Kindes. Ich habe vor einiger Zeit gelesen, dass man in Deutschland 50.000 Psychiater zu wenig hat, die dringend nötig wären, die vielen kaputten Frauen zu betreuen, die nicht fertig werden mit ihrer Schuld, die abends nicht einschlafen können, weil sie nicht darüber hinwegkommen und die am Morgen so kaputt sind, dass sie fast nicht arbeiten können. Und dann sitzen sie beim Arzt. Die Schuld quält sie. Warum hat mich keiner gewarnt? Fragt dieses Mädchen. Ach, meine Freunde, wenn ihr heute alle diese Briefe voller Reue, Enttäuschung, Schande und Tränen lesen könntet, die ich von diesen jungen Menschen, die ich nicht einmal kannte, erhalten habe, ihr würdet nie mehr mit der Sünde spielen. Und ihr, die ihr diese Zeilen lest, würdet nie mehr sagen, sie ist wirklich zu streng. Ihr würdet Gott dankbar sein, dass es noch Menschen gibt, die der Jugend einen sicheren Weg zeigen wollen und ihnen dieses Leid und solch ein verpfuschtes Leben zu ersparen. Eure Kämpfe gegen das Böse in dieser beschmutzten Welt sind hart. Aber denkt daran, dass der Herr Jesus euch allen seine Kraft schenken möchte, die stärker ist als die Macht des Teufels und der Sünde. Da schreibt mir jemand, der nicht mit mir einverstanden war. Wenn zwei Menschen geschlechtlich verkehren, so haben sie die Ehe geschlossen, auch wenn sie noch nicht beim Standesamt waren. Heute gilt ja die Ehe als geschlossen, wenn zwei einander ihr Ja-Wort auf dem Standesamt geben. Ich aber glaube ganz bestimmt, dass vor Gott die Ehe als geschlossen gilt, wenn zwei geschlechtlich verkehrt haben, auch wenn sie noch nicht auf dem Standesamt waren. Was meinst du? Ist das so? Es gibt sogar Prediger, die diesen Unsinn erzählen. Leider, leider, leider. Ihr Lieben, wenn das wahr wäre, wenn zwei junge Leute befreundet Geschlechtsverkehr haben und damit, dass sie Geschlechtsverkehr hatten, ist die Ehe geschlossen vor Gott. Das reden sich viele ein. Ja, wir lieben uns ja, wir wollen uns ja, wir wollen ja sowieso mal heiraten und Gott weiß das ja und ob wir das jetzt machen oder ein Jahr später, was ist denn der Unterschied? Vor Gott sind wir ja eigentlich ein Paar und wir wollen ja sowieso mal heiraten und warum sollen wir das jetzt nicht machen? Vor Gott, ich fühle mich wie ein Ehemann und sie fühlt sich wie eine Ehefrau. Wenn das wahr wäre, wenn zwei Geschlechtsverkehr haben, dann ist die Ehe geschlossen, dann ist Folgendes auch wahr. Wenn einer sich ein Auto klaut und damit in Urlaub fährt, dann ist er ein glücklicher Autobesitzer. Ja? Nein, er ist ein Dieb. Und wenn zwei Menschen Geschlechtsverkehr haben, ohne dass sie verheiratet sind, dann huren sie, aber dann sind sie nicht verheiratet. Und das ist in den Augen Gottes ganz furchtbare Sünde. Jede andere Sünde ist außerhalb des Leibes. Wer aber hurt oder die Ehe bricht, der sündigt am Leibe. Und die Hurer und Ehebrecher, die wird Gott einmal richten. Wir sollten da ganz vorsichtig sein. Wenn im Volke Gottes, man kann das in der Bibel lesen, wenn im Volke Gottes zwei Leute ertappt wurden beim vorehelichen Verkehr, dann mussten diese beiden sofort heiraten. Gott ist gnädig. Sie dürfen zusammenbleiben. Und diese Ehe darf sogar eine gute Ehe werden. Aber wenn sie ertappt wurden, mussten sie sofort heiraten. Nicht in 14 Tagen, sondern sofort. Und der Mann musste dem Brautvater noch eine ganz schöne Summe zahlen. Wenn aber das Mädchen die Tochter eines Priesters war, dann wurde dieses Mädchen gesteinigt. Und die Leichen der Gesteinigten wurden anschließend verbrannt. Und Verbrennung einer Leiche war jedes Mal ein Zeichen besonderen Gerichtes. Von der Tochter eines Priesters erwartete man einfach mehr als vom durchschnittlichen Bürger. So etwas durfte im Hause eines Priesters einfach nicht vorkommen. Wenn nun da zwei Geschlechtsverkehr hatten, angenommen, der ist von irgendwoher gekommen, hat hier ein Mädchen verführt, die hatten Geschlechtsverkehr, der geht wieder weg, man weiß nicht einmal, wie er heißt. Das Mädchen tut so, als wäre nichts gewesen, spielt die Reine. Und eines Tages hat dieses Mädchen dann eine Verbindung mit einem rechtschaffenden Mann und die beiden heiraten. Und jetzt kommt das raus, dass diese junge Frau früher schon einmal mit einem Mann Geschlechtsverkehr hatte. Und sie hat es verheimlicht. Jetzt kommt das raus. Dann musste diese junge Frau mit der Steinigung rechnen. Eine solche Tat darf im Volke Gottes nicht vorkommen. In der Bibel steht, wenn eine verlobte Jungfrau mit einem anderen Mann verkehrt. Warum steht da wohl verlobte Jungfrau? Weil man von einer Verlobten erwartete, dass sie Jungfrau blieb. Bis zum Tage der Hochzeit. Wenn nun aber eine verlobte Jungfrau mit einem anderen Mann Verkehr hatte, dann sollte man sie, die Verlobte, und diesen anderen Mann, der sich da reingemogelt hatte, sollte man steinigen. Wenn eine Frau Witwe wurde, oder wenn ein Mann Witwer wurde, dann durften sie wieder heiraten, so wie das heute ist. Wenn aber diese Witwe oder dieser Witwer schon vor der neuen Verheiratung in dieser neuen Verbindung Geschlechtsverkehr hatte, dann musste er mit der Steinigung rechnen. Jetzt möchte vielleicht jemand sagen, du, aber das war alles im Alten Testament. Wir leben im Neuen Testament. Im Neuen Testament wird man nicht gesteinigt, wenn man so etwas macht. Das weiß ich wohl. Im Neuen Testament wird man nicht gesteinigt, ihr Lieben, aber Gott hat sich nicht geändert. Der heilige Gott ist immer noch derselbe heilige Gott. Wenn du heute mit der Sünde spielst und diese Dinge tust, auf die früher Steinigung stand, und heute tust du diese Dinge, dann wirst du nicht gesteinigt. Gott wartet, Gott wartet. Wehe, wenn du mit dieser Sünde nicht zum Kreuz kommst, zu Jesus kommst und keine Vergebung findest, sondern mit dieser verkehrten Gesinnung weiterlebst und einmal so in die Ewigkeit gehst, dann wirst du am jüngsten Tage ein Gericht empfangen. Das wird viel, viel, viel schlimmer sein als die schlimmste Steinigung. Gott ist ein heiliger Gott. Gott ist ein verzehrendes Feuer. Schon ein Verächter des Gesetzes Mose. Das ist ja das, wenn im Alten Testament jemand so etwas tat. Schon ein Verächter des Gesetzes Mose musste ohne Erbarmen, steht im Hebräerbrief, auf die Aussage zweier oder dreier Zeugen hin sterben. Wie viel härtere Strafe, glaubt ihr wohl, wird über den verhängt werden am jüngsten Tag, der den Sohn Gottes mit seinem Angebot und mit seinen Forderungen zurückweist. Wird einmal ein erbarmungsloses Gericht sein, das über die Menschen kommt, die in der Sünde weitergelebt haben, obwohl sie die Einladung Gottes so oft gehört haben. Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute Verderben. In der Bibel steht, der Teufel ist ein Lügner, das hat Jesus gesagt. Der Teufel ist ein Lügner. Der Teufel ist ein Feind aller göttlichen Ordnungen. Und der Apostel Paulus sagt einmal, seine Methoden sind uns nicht unbekannt. Ich weiß, für einige ist das zu hart, was ich bis jetzt gesagt habe. Aber ich habe auch erst die eine Hälfte gesagt. Es wäre schade, wenn jetzt jemand wegginge, der würde ein völlig falsches Bild haben. Ihr Lieben, der Teufel möchte unbedingt, dass wir vor der Verheiratung uns in alles Mögliche hineinziehen, was uns noch nicht gehört. Und nach der Verheiratung will er uns das vermiesen, das wegnehmen, was uns gehört. Ah, das ist eine gemeine Methode. Vor der Ehe will er uns das zuschieben, was uns noch nicht gehört. Und nach der Ehe will er uns das wegnehmen, was uns gehört. Und noch eine Kleinigkeit und dann komme ich zum dritten Punkt, der mir der wichtigste ist. Ich habe manchmal so gedacht oder so drüber nachgedacht, wie ist das nur, wenn man Mädchen ist? Ich weiß ja nicht, wie das ist. Ich kann ja nicht wie ein Mädchen empfinden. Ich habe manchmal so gedacht, wenn ich Mädchen wäre und dann ein Mann käme, der mich mag, mich liebt und um mich wirbt Und wir werden uns dann eins, jawohl, wir wollen einmal zusammen durchs Leben gehen. Man verlobt sich dann vielleicht irgendwann einmal und macht Hochzeitspläne. Und wenn dieser Freund dann immer wieder versuchen würde, so ein bisschen mehr von mir zu bekommen, das ist ja dann oft ein Problem. Der Junge hat es hier schwerer als das Mädchen. Der Junge möchte sein Mädchen ganz haben. Ganz, ganz. Er möchte es ganz haben. So schnell wie möglich. Auch der Christ hat hier seine Kämpfe und vielleicht ganz große Kämpfe. Und immer wieder ist er versucht, ein Stück zu weit zu gehen. Ich glaube, und jetzt fantasiere ich ein bisschen, wenn ich Mädchen wäre, ich würde mich jedes Mal freuen, wenn ich das erleben würde. Dann würde ich merken, der ist normal. Der ist normal. Der mag mich, der will mich, dem fällt es schwer zu warten, der möchte mich ganz haben. Der ist so richtig normal. Ich würde mich darüber freuen. Aber ich würde es nicht zulassen, dass er zu weit geht. Jetzt kann es passieren, dass der Junge, obwohl er Christ ist, irgendwie sich doch vergisst und es kann sogar sein, obwohl er Christ ist, dass er wirklich an dieser Stelle als Christ versagt und mit seinem Mädchen handelt und dem Mädchen alles Mögliche erzählt. Aber wir wollen doch sowieso heiraten in 4 Wochen und ob man das jetzt 4 Wochen früher macht oder später. Und Gott weiß es doch, wir gehören doch zusammen. Mensch, du schreibst mir schöne Liebesbriefe und am Telefon bist du so lieb. Und wenn ich dann bei dir bin, dann bist du wie ein Eisberg. Mensch, jetzt beweise mir doch mal, dass du mich liebst. Oh Mädchen, dann sag doch deinem Freund oder deinem Verlobten, du, ich bin doch gerade dabei. Ich bin doch gerade dabei. Weil ich dich so lieb habe, darum handle ich so. Und dann sei doch ganz ehrlich und sag deinem Freund, weißt du, ich denke oft darüber nach. Manchmal freue ich mich richtig darüber. Manchmal denke ich so über das alles nach, wie Gott sich das so ausgedacht hat. Das wird bestimmt einmal ganz, ganz schön. Manchmal fällt es mir auch richtig schwer zu warten. Ich glaube, das wird einmal ganz schön sein. Und ich freue mich darauf, mich dir zu schenken. Ich möchte ganz dein sein, nur dein. Aber ich möchte ganz dein sein. Jeder Millimeter von dir soll dir gehören. Ich möchte dich glücklich machen. Ich möchte dich erfreuen. Und ich freue mich auf dich. Aber noch sind wir nicht verheiratet. Ich möchte doch nicht, dass du einmal eine Hure heiratest. Komm her, wir beten erst mal zusammen. Du, wenn der Junge auch nur ein bisschen Grips hat, dann muss er doch in diesem Augenblick denken, oh, was für ein wunderbares Mädchen. Wenn das Mädchen, obwohl es mich so gern hat und sich selbst so danach sehnt, trotzdem in so einer Stunde der Versuchung so entschieden ist und sagt, nein, aber sündigen will ich nicht. Wie viel mehr wird dieses Mädchen treu sein, wenn später mal irgendein anderer sich da heranmachen will? Wenn ich mal ein Vierteljahr womöglich im Krankenhaus bin und dann kommen diese Versuchungen, dann wird es sein, sagen, nein, sündigen will ich nicht. Ihr Lieben, wenn wir den guten Weg wählen, werden wir immer die Glücklicheren sein. Aber jetzt kommt der Freund so gemein daher und sagt, aber man muss doch mal ausprobieren, ob man zusammenpasst. Irgendwann muss man doch das mal ausprobieren, ob man auch zusammenpasst. Denkt ihr jetzt gut mit? Das ist so eine Gemeinheit, wenn einer so daherkommt. Du musst die Sache nur mal zu Ende denken. Er will, nachdem ihr jetzt schon wer weiß, wie lange zusammen seid und vielleicht schon Hochzeitspläne gemacht habt, jetzt will er ausprobieren, ob ihr zusammenpasst. Was ist denn die Folge davon, wenn ihr nicht zusammenpasst? Das muss man sich nur mal vorstellen. Dann hast du ihm alles gegeben und er stellt fest, ihr passt nicht zusammen. Und dann lässt er dich fallen. Kommt mir gerade so vor, als wenn jemand einen Apfel hatte und abbeißt, probiert, ob er schmeckt, schmeckt nicht, spuckt aus, wirft den Apfel weg. Jetzt kommt der Nächste, sieht den angekauten Apfel da, aber er hat wirklich großen Appetit, nimmt den Apfel, putzt ein bisschen ab, beißt auf der anderen Seite ab. Brrr. Ihm schmeckt er auch nicht, wirft den Apfel weg. Und dann kommt der Dritte und guckt sich das an, ja, da hat schon einer gekaut und da hat schon einer gekaut, aber naja, und dann isst er weiter. liebes Mädchen, so kommt mir ein Mädchen vor, das sich von einem und dem zweiten und dem dritten und dem vierten ausprobieren lässt. Jeder knappert da irgendwo dran herum und der fünfte, der soll sich dann an diesem Rest ergötzen. Ach, ist das schön, Mädchen, wenn du deinem Verlobten, deinem Mann einmal sagen kannst, ich gehöre nur dir allein, aber dir gehöre ich. Jeder Millimeter von mir soll dir gehören. Der Weg Gottes ist der Weg der Bewährung. Wenn der junge Mann seinen Chef beneidet, weil der Chef ein großes Auto hat und er hat nur eine Mofa, dann kann das Problem nicht gelöst werden, indem er sich eines Tages ein Mercedes klaut und damit in Tessin fährt. Das dauert nicht lange. Das Auto wird er nicht lange haben. Er muss arbeiten, muss sich bewähren, muss sich hocharbeiten. Und eines Tages kommt das erste Auto und dann das zweite, vielleicht ein bisschen größer. Bewährung ist der Weg zum Erfolg. Das ist im Geistlichen auch so. Gottes Weg ist der Weg der Bewährung. Aber jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Gott hat nicht nur den Weg der Bewährung. Gott hat noch einen zweiten Weg. Gott hat den Weg der Vergebung. Und darüber bin ich so froh. Oh, was könnte ich euch aus der Seelsorge erzählen? Bewährung ist der Weg Gottes. Aber wenn du dich nicht bewährt hast, wenn ihr ausgerutscht seid, wenn es schief gegangen ist und da schon einige Pannen passiert sind und jetzt merkst du, ach, das war eigentlich alles verkehrt. Hätten wir doch das nur nicht gemacht. Und da war schon mal so eine Geschichte vor Jahren, ach, wäre doch das nur nicht passiert. Dann darfst du damit zu Jesus kommen und ihm das alles sagen und ihn um Vergebung bitten. Und er vergibt dir. In der Bibel steht, wenn wir unsere Sünden ihm bringen, dann ist er treu und gerecht und vergibt. Und das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Oh, das ist so gut. Und das darf ich in der Seelsorge immer und immer wieder erleben. Dass Leute ganz neu anfangen. Und Gottes Gnade ist sehr, sehr groß. Man staunt manchmal, was Gott auch aus kaputten Leuten noch machen kann, wenn sie wirklich aufräumen und ganz neu anfangen. Jetzt komme ich zum dritten Punkt, die falsche Einstellung zum Partner. Wir sind hier in einer christlichen Versammlung. Das sollten wir immer im Hinterkopf haben. Wir haben heute Abend ein Spezialthema. Ich habe gesagt, dass ich sehr offen reden möchte. Jetzt im letzten Teil besonders. Ich habe ja vorhin gesagt, Christen sollen die natürlichsten Menschen sein. Christen sollten die menschlichsten Menschen sein. Wisst ihr, was mich manchmal sehr verwundert? Dass es auch unter Christen eine ganze Reihe Ehepaare gibt, die nicht wirklich glücklich sind. Das macht mich oft sehr traurig. Obwohl sie Christen sind und die Bibel kennen. Wenn du dann so hinter die Kulissen siehst, also manchmal habe ich mich schon gewundert, woran liegt das nur? Die kennen doch den Weg. Die haben doch die beste Gebrauchsanweisung, die es gibt. Und trotzdem, bei einigen klappt das nicht richtig. Woran liegt das? Es gibt eine ganze Menge Gründe. Ich kann jetzt auch wieder nur ein ganz bisschen aufzählen. Jemand hat einmal gesagt, Liebe ist immer mit Achtung verbunden. Und ich glaube, das stimmt. Liebe ist immer mit Achtung verbunden. Das merkst du schon daran, dass, ich sage jetzt mal einen ganz schlimmen Fall, aber auf der anderen Seite auch schön. Da ist ein 20-Jähriger, der kauft sich eine Zahnbürste. Und seine Mutter wundert sich darüber. Hat er ja noch nie gebraucht. Was ist denn da los? Schlimm genug, ne? Aber es gibt es ja. Wenn die Eltern das nicht machen, machen die Kinder das auch nicht. Und manche lernen es erst spät oder gar nicht. Aber jetzt mit 20 Jahren kauft er sich eine Zahnbürste und was ist denn da los? Und dann hat er da auch noch so ein Wässerchen, so. Nun, ich muss jetzt nicht fragen, was da wohl passiert ist, oder? Ja. Liebe ist immer mit Achtung verbunden. Und dann macht man sich schön und dann macht man noch so einiges, damit man gut riecht und gut ankommt. Ja, eine Freundschaft ist im Gange. Und dann vergehen die Jahre, dann hat man geheiratet und eines Tages sitzt dann so ein Mann in der Seelsorge. Er sitzt da und ich sitze hier und dazwischen ein Tisch. 1,20 Meter Abstand zwischen uns. Und der Mann klagt mir seine Not und spricht über seine Ehe und sagt, das fing alles so schön an, ich weiß nicht, was los ist. Unsere Ehe. Ich weiß nicht, wie lange wir uns schon nicht mehr geküsst haben. Noch keine 40 Jahre alt. Meine Frau, die ist so kühl. Ich komme gar nicht mehr ran und wir haben kaum noch was miteinander. Ich weiß auch nicht. Meine Frau, meine Frau, meine Frau. Und während er mir da seine Not klagt, kommt eine Wolke über den Tisch. Der riecht aus dem Mund wie so ein vernachlässigter Abfalleimer. Der hat noch das Fleisch vom letzten Fest zwischen den Zähnen. Und wundert sich darüber, dass seine Frau immer auf Distanz geht. Ich habe jetzt einen ganz schlimmen Fall erwähnt, aber bewusst, weil sich so etwas am besten einprägt. Ihr Lieben, Liebe ist immer mit Achtung verbunden. Mach dich schön für deinen Mann. Mach dich angenehm für deine Frau. Wir gehören dem anderen. Seitdem wir verheiratet sind, gehören wir nicht mehr uns. Man kann ein schönes Kleid tragen. Man kann ein teures Kleid tragen. Die Frage ist nur, wie es da drunter aussieht. Manche Leute sind sehr, sehr sparsam. Es gibt Leute, die gehen die ganze Woche lang mit derselben Unterwäsche ins Bett. Die brauchen weniger Waschpulver, oder? Und manche gehen sogar noch, ja, gehen sogar damit ins Bett, ja. Tragen sie nicht nur die ganze Woche, sondern gehen sogar noch damit ins Bett. Ja, die mögen sehr sparsam sein, aber solche Leute sind für eine Ehe wirklich nicht geeignet. Und dabei ist das alles so einfach. Man braucht nicht alle möglichen teuren Sachen, man braucht nur Wasser und ein Stück Seife und dann wäre das eigentlich schon erledigt. Wir haben ein Missionswerk und haben auch immer wieder Gruppen, kleines Freizeitheim, Kinderfreizeiten für Teenager im Konfirmandenalter, Ostern, Sommer und so weiter. Wir hatten einmal so ein Kinderlager, da war ein Junge, der hatte für 2 Wochen nur ein paar Strümpfe mit. Und in dem Zimmer war ein Mief, das konnte man fast nicht aushalten. Und ich habe mich gefragt, wie das wohl da zu Hause aussieht. Einfach ein paar Dinge zum Nachdenken. Ihr lieben Eheleute, ist uns allen das so bewusst? Dein Leib gehört nicht mehr dir. Angenommen, du bist so in den besten Jahren und deine Frau schwärmt dir immer wieder etwas vor und sagt, du hast schon gesehen, der Peter hat sich auch im Bart wachsen lassen. Du, ich glaube, dir würde das auch gut stehen. Und dann hat sie wieder einen entdeckt, dem das so gut steht. Und wieder einen, du willst dir nicht im Urlaub auch mal einen Bart wachsen lassen? Und du merkst, oh, deine Frau, die hätte das so. Vielleicht solltest du das tatsächlich mal probieren. Es kann aber genau umgekehrt sein. Da kommt eine Frau in die Seelsorge und sagt, mein Mann hat sich im Bart wachsen lassen. Es ist furchtbar. Es ist schrecklich. Ich ekle mich richtig davor. Ich kenne ihn anders und ich habe ihn anders geheiratet. Und ich mag ihn, ich mochte ihn. Aber jetzt kommt er mit dem Bart. Und ich habe ihn schon 100 Mal gebeten, den wegzumachen. Aber er sagt, ich mache, was ich will. Und dann spreche ich mit dem Mann und er lässt sich nichts sagen. Ihr Lieben, unser Leib gehört dem anderen. Wir müssen uns für den anderen schön machen. Der andere soll Freude an uns haben. Und das ist so ungeheuer wichtig in der Ehe. Was ist eigentlich eine Ehe? Eine Ehe besteht aus 2 Menschen, nicht aus 3, nicht aus 4, aber auch nicht aus einem. Es gibt 2 große Gefahren. Die eine Gefahr, dass jemand meint, er könnte neben seiner Frau noch eine andere beglücken. Das geht nicht. Das geht nicht. Und wenn du nur ein ganz bisschen an eine andere abgibst, dann wird es in deiner Ehe fehlen. Du hast nur so viel, wie eine Frau braucht, um glücklich zu werden. Und wenn du ein ganz bisschen abzweigst, dann wird es dir in deiner Ehe fehlen. Jemand hat einmal gesagt, alle Liebelei schwächt die wirkliche Liebe. Ich habe mal eine Entscheidung getroffen vor vielen Jahren. Mich dürfen nur 6 Frauen umarmen. Brauchte ich eigentlich nicht hier sagen, aber fällt mir gerade ein. Mich dürfen nur 6 Frauen umarmen. Wenn ich das heute manchmal sehe, wie das da alles durcheinander geht in den Jugendgruppen, wie sie sich da drücken und so richtig an sich pressen, obwohl die eigentlich nur zur selben Jugendgruppe gehören, sonst ist da nichts. Ich glaube nicht, dass das gut ist. was da in manchen christlichen Kreisen alles so abläuft. Mich dürfen nur 6 Frauen in den Arm nehmen. Einmal meine Frau, natürlich, unsere beiden Töchter, unsere beiden Schwiegertöchter und meine Schwiegermutter. Und wenn irgendeiner andere das versucht und ich das nur so ein bisschen merke, Bruder Pals, dann halte ich meinen Arm schon steif. Da mache ich nicht mit. Und manche, die sich da ständig herumdrücken, die zeigen schon fast damit, dass es zu Hause nicht stimmt. Sie haben da einen Mangel und den müssen sie jetzt hier irgendwo ausgleichen. Es ist eine Gefahr, eine ganz große Gefahr, dass man irgendwo zu weit geht. Das ist nicht gut. Es gibt eine andere Gefahr und die ist auch ganz, ganz schlimm, dass jeder für sich lebt und man nicht daran denkt, dass Ehe Zweierschaft ist, Partnerschaft. Das, was ich jetzt sage, ist sehr, sehr wichtig für Christen. Der Teufel ist ein Lügner. Vor der Bekehrung will er uns zuschieben, was uns nicht gehört. Und nach der Bekehrung will er uns das wegnehmen, was uns gehört. Es gibt Christen, die haben richtige Angst vor der Sexualität. In der Schweiz hat mir einmal eine Frau gesagt, dass sie in der ersten Zeit, nachdem sie Christen geworden waren, noch ganz schöne Probleme hatten. Aber dann hat Gott ihnen geholfen. Sie haben eine gute Lösung. Sie gehen jetzt immer im Dunkeln ins Bett. Und dann kommt der Mann nicht mehr auf schlechte Gedanken. Und derselbe Mann kommt 3 Tage später zu mir in die Seelsorge und sagt, ich schäme mich, ich mag es fast nicht sagen, aber ich muss das mal loswerden. Ich brauche irgendwie ihr Gebet und ihre Hilfe. Er sagt, ich bin jetzt schon so lange Christ, aber ich habe manchmal so schlechte Gedanken, so schmutzige Gedanken. Am Arbeitsplatz, in Gedanken ziehe ich manchmal die anderen Frauen aus. Ich will das gar nicht, aber. Ja, seine eigene darf er nicht mehr sehen, dann zieht er die anderen aus. Was gibt das nur für verdrehte Ansichten in manchen Köpfen? Es war auch eine Frau woanders. Frauen sind hier manchmal noch anfälliger für verkehrte, übergeschraubte Heiligung. Hat eine Frau gesagt, wir hatten in der ersten Zeit, nachdem wir Christen geworden, ziemliche Probleme, besonders mein Mann. Aber in letzter Zeit geht es viel, viel besser. Wir gehen nämlich immer hintereinander ins Bett. Ich bin dann noch in der Küche und so weiter und mein Mann geht schon zu Bett und wenn mein Mann dann schläft, dann komme ich hinterher. Und seitdem hat er es leichter, hat er nicht mehr diese großen Versuchungen. Oh nein, oh nein. In der Bibel steht, Gott sagt zu Adam, ich will dir eine Gehilfin machen. Und dann sagt Gott weiter, und diese zwei werden ein Fleisch sein. Und dann sagt Gott, der Mann wird Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen. Lieber Mann, hängst du an deiner Frau? Fällt es dir schwer, einige Tage ohne sie zu sein? Gott möchte das so. Der Mann soll Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen. Wenn du heiratest, wohne bloß nicht mit deinen Eltern unter einem Dach. Wenigstens 5 Kilometer weiter. Und wenn deine Mutter einen Tag nach der Hochzeit anruft, dann sagt Mutti, im Moment keine Zeit und leg wieder auf. Und den Müttern und Vätern möchte ich sagen, nach der Hochzeit eurer jungen Leute solltet ihr ein Vierteljahr nicht anrufen. Ihr könnt ihnen sagen, wenn ihr einen Wunsch habt, ihr könnt alles sagen, ihr könnt uns besuchen, ihr könnt auch mal telefonieren, könnt einen Brief schreiben, aber wir lassen euch jetzt mal allein. Misch dich da bloß nicht zwischen. Wie oft haben Eltern die Ehen der jungen Leute kaputt gemacht, weil die Mutter jeden Tag an der Strippe war und nicht mal gefragt hat, oh, Tochter, wie geht's? Wie geht's? War es schlimm? Ja. Das ist etwas ganz, ganz Übles. Gott sagt zur Frau, und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein. Es gibt viele Ehen, da hat nur er Verlangen nach seiner Frau, aber sie nicht nach ihm. Ich sage das jetzt sehr bewusst und ich habe mir das gut überlegt. Ihr Lieben, wenn die Frau nicht auch Verlangen nach dem Mann hat, dann ist bei ihr etwas kaputt. Wahrscheinlich schon seit ihrer Kindheit. Vielleicht hat ihre Mutter daran Schuld, weil sie immer gesagt hat, hüte dich vor den Männern. Die wollen immer nur das eine. Und diese Frau hat ein Leben lang eine völlig falsche Vorstellung und Einstellung zur Sexualität. Sexualität ist für sie nur zum Kinderkriegen da, aber sonst nichts. Gott hat sich etwas ganz, ganz anderes, Wunderschönes dabei gedacht. Wie oft darf man denn zusammenkommen, wenn man verheiratet ist? Manche machen das jeden Tag. Das sind dann natürlich Jüngere und natürlich auch noch einige Zeit. Aber wenn denen das Spaß macht, sollen sie doch machen. Und andere machen es zweimal in der Woche. Und andere einmal in der Woche. Und andere einmal im Monat. Und dann machen sie ein richtiges Fest daraus. Die sollen doch das machen, wie sie wollen. Wichtig ist nur eins, dass diese beiden sich einig sind. Das ist alles. So wie die beiden es gern haben, so sollen sie es machen. Und dann ist alles in Ordnung. Da musst du nicht irgendwo hingehen und fragen. Vielleicht ist ja jemand, der denkt, oh, Mensch, wo bin ich hierher geraten? Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich heute Abend nicht gekommen. Hätte ich auch nie gedacht, dass der Bruder Pauls solche Ansichten hat und die auch noch da öffentlich ausspricht. In der Bibel steht doch, die Ehe soll in allen Stücken rein sein. Aus wie vielen Stücken besteht denn die Ehe? Also aus zweien. Und diese zwei Stücke sind jetzt gar nicht mehr zwei, sondern sie sind nur noch eins. Diese Bibelstelle hat ja gehört ja eigentlich da gar nicht in der Weise hin. Aber ich nehme sie jetzt trotzdem mal einmal. Seht mal. Da sind jetzt diese beiden Stücke, diese beiden Eheleute, die sind, seitdem sie verheiratet sind, nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Die Ehe soll rein sein. Wenn er mit einer anderen liebäugelt, dann wird das Ehebett unrein. Wenn sie mit einem anderen liebäugelt, dann wird das Ehebett unrein. Aber diese beiden gehören zusammen. Die Grenze liegt haarscharf hinter ihm. Die Grenze liegt haarscharf hinter ihr. Aber dazwischen gibt es keine Grenze. Diese beiden sollen sich aus Ängste miteinander verbinden. Sie sind nicht mehr zwei, steht in der Bibel, sondern sie sind ein Fleisch. Gebt dem Fleisch keinen Raum. Ja, wenn der Mann das macht und die Frau das macht, nach außen, dann geben sie dem Fleisch Raum. Aber doch nicht, wenn die beiden zusammen sind. Noch einmal, Gott sagt, ich will ihm eine Gehilfin machen. Und diese zwei werden ein Fleisch sein. Der Mann wird Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen. Und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein. Gott will keine übergeschraubte Heiligkeit, sondern eine vom Heiligen Geist erfüllte und durchdrungene Natürlichkeit. In der Bibel steht, und Adam erkannte sein Weib. Oh, ich kann mir vorstellen, wie der Adam, nachdem er bis dahin nur mit den Tieren zusammen war und Pflanzen und das alles, und irgendwie hat Gott auch gesehen, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen. Und dann hat Gott ihm die Eva gemacht. Und als Adam aus dem Schlaf erwachte, da sah er die Eva. Dann hat er begeistert ausgerufen. Das endlich ist sie. Das endlich. Fleisch von meinem Fleisch. Gebein von meinem Gebein. Und Adam erkannte sein Weib. Und Adam erkannte abermals sein Weib. Und Adam erkannte abermals sein Weib. Ja, kennt er sie denn immer noch nicht? Und Adam erkannte abermals sein Weib. Ihr Lieben, dasselbe Wort finden wir wieder im Neuen Testament. Das sagt Paulus, ich will ihn erkennen. Ich will ihn erkennen. Das heißt, ich will ihn immer besser kennenlernen. Und so sollte es in der Ehe sein. Wir wollen uns immer besser kennenlernen. Und ich möchte jetzt einmal fragen, ihr lieben Eheleute, kennt ihr euch? Kennt ihr euch? Weißt du, welche Blumen deine Frau am liebsten hat? Oder bringst du ja aus ihr ein die falschen? Und sie ist so taktvoll, nein, dumm, und sagt es dir nie. Was hat deine Frau lieber, Blumen oder Schokolade? Weißt du das? Es gibt Leute, die sind schon 10 Jahre verheiratet, die wissen das immer noch nicht. Die können mir doch nicht sagen, dass sie sich kennen. Angenommen, deine Frau hätte lieber Schokolade. Ist wahrscheinlich nicht so, aber nur mal angenommen. Welche hat sie lieber, die mit Nüssen oder die ohne? Oder zartbitter? Kennt ihr euch? Nur ein paar Beispiele einmal. Ich könnte ja jetzt weiterfahren. Die Frage ist nicht, was finde ich gut? Was habe ich gern? Sondern die Frage muss immer heißen, mache ich damit glücklich? Hat mein Ehepartner das gern? Mache ich ihm damit eine Freude? Paulus sagt, das Geheimnis ist groß. Und ich behaupte, du kannst alle Ehebücher lesen, die ich heute Abend hier empfohlen habe. Und dann noch eine ganze Menge andere. Und dann noch 5 Seminare, Eheseminare besuchen. Und du kennst deine Frau immer noch nicht. Denn in keinem einzigen Buch steht drin, wie sie wirklich ist. Und in keinem steht drin, wie dein Mann wirklich ist. Weil jeder Mensch für sich ein großes Geheimnis ist. Und da müssen wir uns an die Arbeit machen. Ich will sie kennenlernen. Ich möchte gern wissen, was sie fühlt. Ich möchte gern wissen, was sie da und da und dort und wie empfindet. Denn nur dann können wir uns wirklich glücklich machen, wenn wir uns kennen, wenn wir uns immer, immer besser kennenlernen. Jede Frau, jeder Mann ist für sich ein ganz großes Geheimnis. Und ganz besonders da, wo wir beide allein seid. Ich frage einfach mal so ganz offen, lieber Mann, weißt du, was deine Frau empfindet? Spricht sie darüber? Wir sollten ganz offen, ganz oft und immer wieder darüber sprechen. Das Interessante ist auch, dass wir uns mit der Zeit verändern. Das, was gerade noch das Schönste war, das mögen wir nach einem Jahr gar nicht mehr, weil wir inzwischen etwas anderes entdeckt haben. Eigentlich ist unsere ganze Ehe eine Entdeckungsreise. Auch unsere Wünsche ändern sich. Und darum müssen wir den Wunsch haben, wir möchten uns immer besser kennenlernen. Das, was ich jetzt sage, ist wirklich nur für Eheleute, aber die anderen können ja jetzt nicht, sollen nicht rausgehen. Aber die anderen können eigentlich nichts damit anfangen. Ihr lieben Eheleute, ich weiß aus der Seelsorge, es gibt viele Eheleute, die leiden ständig unter Schuldgefühlen. Und wenn du Schuldgefühle hast, bist du unfähig, richtig zu nehmen und richtig zu geben. Das ist eine notvolle Sache. Du solltest eigentlich überhaupt nie mehr die Frage stellen, wenn du verheiratet bist, ist das oder das in der Ehe erlaubt? Die Frage solltest du nie mehr stellen. Du solltest nur noch fragen, mache ich damit meinen Ehepartner glücklich? Gott hat das so eingerichtet, dass das, was ihm nicht gefällt, in Wirklichkeit überhaupt nicht glücklich macht. Es sei denn, du wärst krank. Die Ehe ist von Gott. Und wenn du verheiratet bist, dann solltest du das immer wieder bedenken. Dich darüber freuen. Dein Leib ist von Gott. Deine Sehnsucht ist von Gott. Gott hat dir Augen gegeben. Gott hat dir Ohren gegeben. Gott hat dir einen Mund gegeben. Gott hat dir Hände gegeben. Gebrauche sie doch, um den anderen zu erfreuen. Tu's doch. Tu's doch. Es soll Ehen geben, in denen ist nur einer aktiv. Und in den schönsten Augenblicken kann es passieren, dass eine Frau da liegt, in der einen Hand ein Apfel, in der anderen Hand ein Buch, oder sie hört gerade ein Hörspiel. Und irgendwann fragt sie dann mal wieder, bist du bald soweit? Und dann wundert sie sich, wenn dieser Mann sich eines Tages am Stammtisch wohler fühlt als zu Hause. Ich bin davon überzeugt, dass manch ein Mann, der erst in der Ehe, nicht wenn er früher schon Alkoholiker war, das ist was anderes, aber wenn einer nach 10-jähriger Ehe anfängt, in die Kneipe zu gehen und dann Alkoholiker wird, ich glaube, dass manch einer da etwas gesucht hat, was er zu Hause nicht finden konnte. Und manch einer ist zum Ehebrecher geworden, weil er etwas gesucht hat, was er zu Hause nicht bekam. Ihr lieben Frauen, wenn ihr wüsstet, was manche Männer für Kämpfe durchmachen. was manche Männer für Versuchungen haben. Früher gingen die Männer zur Arbeit und die Frauen waren zu Hause und hüteten die Kinder und machten den Garten und den Haushalt. Und heute sind genauso viele Frauen am Arbeitsplatz wie Männer und sie sind zusammen. Und viele Frauen laufen mehr ausgezogen als angezogen herum. Und manche bieten sich geradezu an. Und manch eine Frau ahnt überhaupt nicht, was in Männerköpfen vor sich geht. Und der Mann muss das den ganzen Tag mit ansehen. Männer reagieren ja ganz anders auf das, was sie sehen. Aber dein Mann hat gesagt, das mache ich nicht. Und wenn alle anderen das machen, das mache ich nicht. Ich bin verheiratet und habe meiner Frau die Treue versprochen. Aber das ist für manch einen Mann unheimlich schwer. Der Mann kommt nach Hause. Ich weiß von solchen Beispielen, weil ich es in der Seelsorge gelegentlich höre. Der Mann kommt nach Hause, freut sich auf den Feierabend. Er kommt ins Haus, seine Frau ist da am Boden, am Schruppen. Und er sieht das nicht gleich, weil es draußen hell ist und es ist ein bisschen dunkel. Die Frau guckt hoch und sagt, Mensch, latsch doch da nicht durch. Boah. Er wäre am liebsten draußen geblieben. Liebe Frau, du weißt ungefähr, wann dein Mann nach Hause kommt, oder? Sag mal, warum legst du die Schürze denn nicht vorher ab? Warum machst du dich denn nicht ein bisschen schön? Warum gehst du nicht deinem Mann entgegen und sagst, oh Schatz, schön, dass du da bist. Ich habe heute einige Male an dich gedacht. Wie schön, dass wir uns wieder haben. Du, Abendbrot ist gleich fertig. Kannst gleich reinkommen. Und der Mann sitzt da und denkt, ach, wie schön habe ich's. Wenn ich höre, wie meine Arbeitskollegen über ihre Frauen schimpfen und was weiß ich, wie hab ich's doch so schön zu Hause. Es ist immer noch so schön wie am ersten Tag. Ich glaube, Gott möchte, dass es bei uns so ist. Gott möchte, dass wir es so haben. Natürlich werden auf dieser Entdeckungsreise immer wieder auch Pannen passieren. Aber wir werden neue Entdeckungen machen. Wir sollen das Geheimnis erforschen. Paulus sagt einmal, suche nicht das Deine, sondern das, was dem anderen gehört. Ich möchte jetzt ein paar Worte ganz besonders zu den Männern sagen. Eine Frage, lieber Mann, was bedeutet dir deine Ehe? Was bedeutet dir deine Ehe? Ich sage dir, wenn deine Ehe dir nicht mehr bedeutet als dein Beruf, als dein Geld, als dein Hobby, als deine Kinder, als dein Sport, dann hättest du nicht heiraten dürfen. Angenommen, du hast 5 Kinder oder 3. Deine Frau muss dir mehr bedeuten als deine 3 oder deine 5 Kinder. Deine Frau muss für dich einfach das Wichtigste sein, das es auf der Erde gibt. Wenn du deine Kinder glücklich machen willst, dann musst du deine Frau glücklich machen. Und wenn deine Frau glücklich ist, dann haben deine Kinder es gut. Aber wenn deine Ehe nicht stimmt, dann sind deine Kinder wirklich zu bedauern. Was bedeutet dir deine Ehe? Es gibt Männer, die haben ihre Frau nur geheiratet, damit sie eine Köchin haben, damit sie eine Waschfrau haben, damit sie eine Haushälterin haben. Aber die Frau ist nicht die Geliebte. Aber genau so hatte Gott es sich gedacht. Da kommt eine Frau irgendwo und weint bitterlich und sagt mir unter anderem, mein Mann hat die Kühe lieber als mich. Ich habe gesagt, das gibt es nicht. Das ist aber so. Ich habe gesagt, das glaube ich nicht, so etwas gibt es nicht. Sagt sie wirklich. Neulich kam er nicht ins Bett und ich habe gedacht, was ist denn bloß los? Der kommt gar nicht. Da bin ich rausgegangen, sagt die Frau. Da sitzt er im Kuhstall und streichelt die Kuh. Die war ganz krank, war ganz krank. Der Tierarzt war da gewesen, hatte gesagt, ja, man weiß nicht, ob sie übersteht, diese Krankheit. Dann saß er im Kuhstall und streichelt die Kuh und sagt, oh Lotte, hoffentlich wirst du wieder gesund. Da habe ich gesagt, das ist ja rührend, dass ein Bauer so seine Tiere lieb hat. Ich finde das auch irgendwie schön. Dann sagt die Frau, ja, und wenn ich mal was habe, wenn ich krank bin, dann sagt er, stell dich nicht immer so an, das wird schon wieder gut. Boah, arbeiten. Oh, was gibt es nur für böse Menschen. Noch ein Beispiel, da kommt ein Mann nach Hause, kommt ein Mann von der Arbeit. Einige werden sich jetzt vielleicht wiederfinden. Stellt er sein Mofa in die Ecke. Und dann geht er natürlich erstmal zu seinem Hund. Ist wichtig, oder? Und dann spielt er einige Zeit mit dem Hund und der Hund hat alle möglichen Kosenamen. Der Hund springt an ihm hoch und er streichelt. Ach, mein liebes Hündchen, ja. Und dann geht er Richtung Garten und dann denkt er auch noch dran, dass er ja auch noch Kinder hat. Und dann schimpft er erstmal mit dem Jungen, weil der das Fahrrad da so schräg hingestellt hat. So. Und dann geht er in den Garten. Dass er eine Frau hat, ist ihm gar nicht eingefallen. Bis dann seine Frau ihn schließlich zum Abendessen ruft. Ich kann solche dummen Männer nicht begreifen. Und das ganze Unglück in ihrer Ehe, das ist selbst gemacht. Du, wenn ich früher nach Hause kam von einer Reise, ich habe meiner Frau jeden Tag einen Brief geschrieben, das mache ich jetzt immer noch, auch jetzt. Ich habe jeden Tag von Korbach einen Brief nach Hause geschrieben. Meine Frau hat mir auch jeden Tag geschrieben. Wenn ich dann nach Hause kam, nach 2 Wochen oder 3 Wochen, ich habe immer, wenn ich nach Hause kam, so 2 Stunden vorher ungefähr auf der Autobahn, Telefonzelle, und habe ich angerufen zu Hause, meiner Frau gesagt, du, ich bin jetzt da und da, in ungefähr 2 Stunden könnte ich zu Hause sein. Und dann konnte sie das Abendbrot richten und so weiter. Und dann gab es immer ein Fest, wenn ich nach Hause kam. Und die Kinder, die saßen dann eine halbe Stunde vorher schon am Fenster und haben geguckt. Man konnte da ziemlich weit sehen von unserem Küchenfenster aus. Und dann, wenn ich da um die Ecke kam, dann rannten sie los. Fadi, komm, Fadi, komm. Dann rannten sie mir entgegen. Wisst ihr, was ich dann gemacht habe? Bin manches Mal auf den Hof gefahren. Habe ich die Autotür aufgemacht. Meine Frau kam dann auch daher. Die Kinder waren aber schon vorher da. Raus aus dem Auto. Und dann habe ich es mal so gemacht. So. Die habe ich nicht an mich rangelassen. Dann erst mal da durch zu meiner Frau. Und dann haben wir uns erst mal in die Arme genommen und haben uns begrüßt. Und die 4 standen daneben. Ich weiß nicht, wahrscheinlich haben sie gedacht, komisch, Mutti mag er doch lieber als uns. Und wenn die Begrüßung dann zu Ende war, dann habe ich mich den Kindern gewidmet. Und dann hatte ich Zeit für sie. Und dann haben wir ausgepackt und so weiter. Meine Frau hat das Essen dann fertig gemacht und dann hatten wir es schön. Aber das sollen die Kinder merken. Für Vati ist nichts in der Welt wichtiger als Mutti. Willst du deine Kinder glücklich machen, mach deine Frau glücklich, mach deinen Mann glücklich. Es ist eigentlich so einfach. Ja, einiges muss ich weglassen. Einiges wollte ich lesen. Das lasse ich jetzt auch weg. Ich komme gleich zum Schluss. Darf ich noch ein paar Minuten noch ein paar Fragen stellen und noch ein paar Ratschläge geben. Lieber Zuhörer, wie sieht es in deiner Ehe aus? Ganz ehrlich, wie sieht es in deiner Ehe aus? Pastor Modersohn hat einmal gesagt, an der tiefsten Stelle deines Lebens steht Gott und wartet auf dich. Das Wort gefällt mir. An der tiefsten Stelle deines Lebens steht Gott und wartet auf dich. Und wenn alles kaputt wäre, die Ehe besteht, das Wort Ehe besteht ja aus 3 Buchstaben. Vorne ein E, hinten ein E, in der Mitte ein H. Ehe. Ein Egoist, noch ein Egoist. Aber wenn Jesus dazwischen kommt, der Herr, der Heiland, der gute Hirte, der Helfer, er gibt dir Halt, dann wird es gut. An der tiefsten Stelle deines Lebens steht Gott und wartet auf dich. Wenn du das H wegnimmst in der Mitte, dann heißt das nur Und das beobachte ich in manch einem Haus. Wie sieht es in deiner Ehe aus? Hört, was ich jetzt sagen möchte. Gottes Liebe ist größer als deine Probleme. Gottes Hilfe ist größer als deine Probleme. Aber deine Probleme werden nur gelöst, wenn du sie ihm bringst. Mach doch das. Fang doch heute Abend damit an. Und ich möchte eine 2. Frage stellen. Sag mal, wie sieht es in deinem Herzen aus? Wie sieht es in deinem Herzen aus? Manch ein Herz ist wie eine Müllkippe. Was sich da nicht alles gestapelt hat. Wie sieht es in deinem Herzen aus? Lieber Freund, Gottes Liebe, Gottes Gnade ist größer als die größte Schuld. Aber deine Schuld wird nur vergeben, wenn du sie ihm bringst. Bring sie ihm doch. Bitte bring sie ihm doch. Du kannst von vorne anfangen. Dein Leben kann neu werden, ganz neu. Verliebt sein, das ist etwas Schönes. Verlobt sein, das kann schön sein. Eine glückliche Ehe, das ist eine gute Sache. Das wünsche ich denen, die verheiratet sind oder heiraten wollen. Erfolg haben im Beruf, im Leben, das ist etwas Schönes. Ihr Lieben, aber das ist alles nur zeitlich, das hört alles auf. Auch die schönste Ehe hört einmal auf. Und du kannst das erfolgreichste Unternehmen haben, einmal wird man dich raustragen. All die schönen Dinge hier unten, die hören einmal auf, das sind nur Stationen. Das Ziel ist auf der anderen Seite. Und Gott möchte, dass unser ganzes Leben irgendwie eine Vorbereitung ist auf unsere eigentliche Bestimmung. Jesus ist der Bräutigam des Himmels und die Gemeinde ist seine Braut. Und Jesus möchte, dass du dazugehörst. Jesus möchte, dass du gerettet wirst, dass du sein Eigentum wirst und dass du Jesus folgst und dass du dich auf die Ewigkeit freust. Und wenn du es noch so schön hast hier unten, das hört doch einmal auf. Und dann, oh, was bin ich froh über den Sonntagnachmittag. Ich war damals 20 Jahre alt, als ich mit meiner ganzen Verlorenheit, mit meiner ganzen Sünde und Schuld zu Jesus kommen durfte. Und er hat mir alles vergeben. Ich durfte ganz neu anfangen. Und er hat mein Leben so reich, so unendlich reich gemacht. Das wünsche ich dir von Herzen. Gott segne euch alle. Amen. Wir danken dir von ganzem Herzen, lieber Vater im Himmel, dass du das alles so herrlich geplant hast. Die Ehe war deine Idee. Ich weiß, man kann auch im ledigen Stand ein sehr erfülltes Leben führen. Dafür gibt es viele, viele Beweise. Aber wenn schon Ehe, dann soll auch die Ehe eine glückliche und gesegnete sein. Herr, du siehst all die Tränen, du siehst all die Not. Herr, du hörst all die bösen Worte, du siehst all die Zerrissenheit, all den Jammer. Auch hier in unserer Mitte sind Menschen, die das Beste verpasst haben, weil sie dich nicht kannten, den Geber aller guten Gaben. Herr Jesus, ich bitte dich, hilf uns allen. Hilf mir, auf dem weiteren Weg noch viel mehr aus deiner Liebe zu leben, aus deiner Fülle zu schöpfen. Herr, du bietest uns heute allen deine Hand an, eine gefüllte Hand mit guten Gaben. Es ist keiner hier, den du nicht liebst. Es ist keiner hier, dem du nicht helfen möchtest. Es ist keine Sünde da, die du nicht vergeben möchtest. Herr, es ist keiner hier, den du nicht in Ewigkeit gern bei dir hättest. Hier sind Menschen, die diesen Schritt zu dir hin noch nie getan haben. Gib ihnen doch heute Abend den Mut, dass sie es endlich schaffen und eine ganz bewusste persönliche Entscheidung für dich treffen. Gib ihnen heute Abend den Mut. Herr Jesus, hilf, dass viele den Weg in die Seelsorge wagen. Und gib mir die richtigen Worte, gib mir Liebe und hilf, dass es ein guter Abend wird, zu deiner Ehre. Amen.